Medially.
Oder Medially.
Der Medienkompetenz-Podcast.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zum Medially oder Medially-Podcast, eurem Lieblingspodcast hoffentlich, mit ganz viel Medienkompetenz und mit uns an den Mikrofonen. Wir sind nämlich...
Hi, ich bin Natascha.
Und ich bin Kim. Ja, Natascha, wir reden hier heute über ein Thema, das in den letzten Wochen und Monaten ja schon heißer mal wieder diskutiert würde. Und man muss schon sagen, mal wieder.
Mal wieder, das stimmt, ja.
Und ich sag ehrlich, ich habe mich in der Vorbereitung auf die Folge gefragt, müssen wir dazu eigentlich nochmal was sagen? Müssen wir da nochmal drüber reden? Irgendwie, ich weiß nicht, langweilt's mich schon fast. Wie geht's dir denn damit und worum geht's überhaupt?
Ja, ich finde es mega gut, dass du das direkt auch so reingeschrieben hast bei uns. Wir haben ja immer so ein kleines Vorbereitungsdokument und ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, weil ich habe ja die Folge vorgeschlagen, natürlich muss ich jetzt dieses Thema verteidigen. Ich denke, es ist voll doll so eine Bubble-Sache, also womit man eben sich die ganze Zeit beschäftigt, mit wem man in Kontakt ist. Und ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe auch meine Meinung in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht sagen komplett geändert, aber schauen wir mal, was die Folge bringt. Und du hast auch gerade im Vorgespräch noch gesagt, hey, wir hatten dazu sogar schon mal eine Folge, das ist mir sogar kurz entfallen. Und zwar sprechen wir heute über das Handyverbot an Schulen, beziehungsweise die Untersagung privater Endgeräte, mobiler Endgeräte an Schulen. Ich glaube, darum geht es in den meisten Fällen. Also nicht nur das Smartphone, sondern auch andere technische Geräte, die Schülerinnen und Schülern selbst gehören und die jetzt reihenweise von sämtlichen Bundesländern an den Schulen eingeschränkt werden sollen. Ne? Also habt ihr vielleicht, die ihr uns zuhört, auch mitgehört, mitbekommen in den letzten Monaten. Ein Bundesland nach dem anderen hat solche neuen Erlasse gemacht. Wir kommen aus dem wunderschönsten Bundesland der Welt, nämlich Baden-Württemberg. Auch die gehören dazu.
Aber ich lebe ja in Bayern und bei mir ist es schon länger so.
Ja, genau. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich im Sommer angefragt wurde. Ich habe im Vorfeld zu einem Elternabend habe ich gesagt, hey, schickt mir doch gerne eure Fragen. Das finde ich ja immer am sinnvollsten, wenn die Eltern auch selber schon ihre Fragen einreichen. Und dann wurde ich gefragt, sind Kinder-Smartwatches an Schulen erlaubt? Und das fand ich ein bisschen witzig, dass ich das gefragt werde und habe dann zurückgeschrieben an die Schule, naja, da bräuchte ich mal eure Regelung, weil ich kann ja nicht sagen, ob das an eurer Schule erlaubt ist oder nicht. Und daraufhin hat mir die Rektorin aus der Schulordnung geschickt, wie da der derzeitige Stand ist und eben auch gleich die neue Verordnung mitgeschickt, hat gesagt, das ist jetzt brandaktuell, wir müssen uns damit wieder auseinandersetzen. Das Schulgesetz in Baden-Württemberg wurde geändert und im nächsten Jahr müssen wir hier nochmal die Regeln nachschärfen und nochmal schauen, wie wir das dann in Zukunft an unserer Schule handhaben wollen. Denn auch wenn das oft, wenn man so die Schlagzeilen liest, so klingt, es ist jetzt nicht allgemein in Deutschland so, dass Handys überall grundsätzlich an den Schulen verboten sind. Ne? Also halten wir das schon mal fest. Aber ich habe ja gesagt, ich habe vielleicht meine Meinung ein bisschen geändert. Erinnerst du dich noch? Vielleicht habe ich das sogar auch damals schon erzählt. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ich habe mal im Zug eine Person kennengelernt, die hat das Gleiche studiert wie wir, allerdings ein paar Jahre vorher. Und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, hey, was machst du denn heute damit? Und diese Person hat gesagt, ich betreue gerade eine Schule bei einem Handyverbotsverfahren. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Und ich bin da wirklich dagestanden, komplett schockiert und hab gedacht so, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Du verrätst ja irgendwie so alle unsere Werte, für die wir stehen. Wir haben doch das Gleiche studiert. Wie kannst du denn jetzt an so einer Sache mitarbeiten? Ja. Aber anstatt zu fragen und da irgendwie neugierig zu sein, habe ich nur gesagt, nee, das habe ich noch nie gemacht. Und habe dann da auch direkt abgeblockt, weil ich dachte, okay, dann sind wir wohl so weit auseinander an unserer pädagogischen Haltung, da möchte ich vielleicht jetzt auch gar nicht drüber diskutieren. Und heute würde ich sagen, hey, erzähl mir doch mal davon, was genau ist da geplant? Wie geht ihr da vor? Was steckt da dahinter? Genau, also das schon mal so als kleiner Spoiler. da würde mich auf jeden Fall viel mehr interessieren als diese abblockende Haltung mit, Moment, ich sehe das anders und ich lasse da auch gar nichts gelten. So, und jetzt du. Du hast gesagt, du bist eigentlich schon genervt von der Diskussion.
Ja, also erstmal finde ich es voll interessant, was du beschreibst, weil man muss ja auch immer mal einordnen, das war dann ja schon einige Jahre her wahrscheinlich, dieses Treffen, nehme ich mal an.
Ja, 2, 3 mindestens.
Ja, mindestens, weil die Folge ist schon eine Weile her. Mhm. Deswegen, genau, und da fand ich, war die Debatte auch noch an einem anderen Stand, da war die Nutzung noch eine andere, da waren die Themen, finde ich, noch eine andere, und ich finde auch, dass man vielleicht sagen kann, man entwickelt seine Meinung oder seine Haltung ja auch weiter mit dem, was sich eben neu ergibt. Also ich möchte meine Meinung und meine Haltung ja anpassen an das, was ich sehe. Ja, mir kommt dann noch so ein Sinn, und das lasse ich jetzt gleich schon mal so stehen, weil vielleicht wird man das heute so ein bisschen auch in der Folge durchhören. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es hier bei dieser Debatte so zwei Seiten gibt, und manchmal, wenn ich mir so Sachen durchlese, und ich lese mir gern Kommentare durch, das ist ja kein Geheimnis, dann habe ich das Gefühl, man versteht sich doch mit Absicht falsch. Mhm. Also es ist mit Absicht ein, du hast eine ganz strenge die Position und ich habe eine ganz strenge die Position, und wir wollen uns eigentlich gegenseitig falsch verstehen, anstatt dass wir gucken, hey, eigentlich überschneiden sich unsere Meinungen doch an einigen Stellen und wie kriegen wir das gut kompromissmäßig gelöst. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage, also ein emotional aufgeladenes Thema
ist es auf jeden Fall. Ja.
Mein Ding ist so ein bisschen, deswegen habe ich auch gesagt, mich langweilt die Debatte so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, wir rennen der Sache so hinterher. Wir rennen da was hinterher seit Jahren. Und wenn ich sagen müsste, was denke ich, ist eine gute Lösung, weil ich werde auch voll oft so privat gefragt, ja, was sagst du denn jetzt dazu? Yeah. Was sagst du denn jetzt dazu? Dann bin ich immer so, naja, was soll ich dazu sagen? Weil mein Gefühl ist so, wir rennen dem so sehr hinterher, und was es bräuchte, wäre eine Stopptaste. Wir drücken alle mal kurz auf Stopp. Wir machen mal ein paar Maßnahmen für alle Menschen, die an der Schule tätig sind. Wir gucken mal ein bisschen, was müssen wir ändern im System Schule, in den Lehrplänen. Und dann diskutieren wir nochmal neu. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einem anderen Ergebnis. Aber das haben wir irgendwie, weiß ich nicht warum, nicht gemacht in den letzten 5, 10, 15 Jahren. Mhm. Und jetzt sind wir halt in so einer Hinterherrenndebatte mit dem, wir müssen jetzt den Notknopf drücken, und das ist halt das Verbot. Und es ist, ja, so ist mein Gefühl, und deswegen finde ich es auch so lästig, manchmal darüber zu reden, weil ich mir denke, ja, hinterherrennen ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl, und so ein Stoppknopf drücken, und dieser Stoppknopf geht, finde ich, ist so ein unangenehmer Erwachsenen-Stoppknopf, weil man so Kindern wo drauf drückt, so, ja, wir haben es eigentlich verpennt, was zu machen, euch angemessen zu begleiten zum Beispiel. Jetzt ist es so, tja, jetzt drücken wir halt Stopp. Mhm. Und es gibt mir so ein unangenehmes Gefühl einfach.
Ja, ich sehe diesen Stoppknopf gerade eher als so eine Wand, die so radikal auf alle zugefahren kommt und sie umschubst eher.
Ja.
Vielleicht nochmal so generell zur Situation an Schulen gerade. Du arbeitest ja auch an einer Schule. Also du hast ja wirklich auch einen anderen Einblick als ich jetzt, die immer nur zu Besuch an Schulen ist und punktuell mal hier einen Vormittag, da mal einen ganzen Tag. Und da würde dich mal interessieren, wie deine Sicht ist und vielleicht wie sich das auch von meiner unterscheidet, beziehungsweise bist du ja auch mal zu Gast an anderen Schulen und kennst auch unterschiedliche Schulformen und Arten. Ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit nur am Handy sind, im Unterricht, in den Pausen? Wie siehst du das? Wie fühlt es sich für dich an?
Ja, jetzt muss man zwei Sachen einschieben. Die erste ist die, dass ich ja in Bayern an der Schule arbeite und hier sowieso ein Handyverbot ist an den Schulen. Und auch an dem Gymnasium, an dem ich arbeite, war schon ein Handyverbot davor. Und ich muss auch noch einschieben, surprise, ich war jetzt auch ein halbes Jahr nicht an der Schule, weil ich in Elternzeit auch war und jetzt wieder zurückgekehrt bin. Und es hat sich was verändert, aber ich fange erstmal an, wie war es davor? Es gab eben schon dieses Handyverbot, und ich kann schon, bei uns war zum Beispiel die Regelung, und ich weiß, dass es an einigen Schulen so ist, auch außerhalb von Bayern, dass Handys im Prinzip, sage ich jetzt mal, unhörbar und unsichtbar sein sollen. Mhm. Also bei uns haben die Kinder und die Schülerinnen und Schüler Spinde, und das heißt, man packt das Handy in Spind und da soll es den Tag über bleiben. Weil was man nicht vergessen darf, finde ich einen wichtigen Punkt in der Debatte, man kann den Kindern natürlich nicht verbieten, Handys dabei zu haben. Gerade wenn sie einen längeren Schulweg haben, wenn sie mit Bus, über Land, wie auch immer fahren, wollen das ja auch die Eltern. Das ist ja auch ein Sicherheitsfaktor, dass man das Kind erreichen kann oder das Kind jemand erreichen kann. Ja, und das hat nicht so gut geklappt, würde ich sagen.
Okay.
Kann ich einfach so sagen. Also natürlich, man hat immer öfter Leute gesehen mit Handy im Schulhaus. Dann gibt es die Anweisung in der Regel an Lehrkräfte, wenn sie das sehen, Handy einsammeln, Handy ins Sekretariat bringen. Da wird dann eine Liste geführt. Und das, glaube ich, ist an vielen Schulen so. Ne? Mhm. Wenn du dreimal erwischt wurdest, dann gibt es halt die nächste Konsequenzstufe, wie auch immer die sein möchte. Dann gibt es in der Regel Ausnahmen für die Oberstufe, die dann zum Beispiel schon mehr darf, gerade an einem Gymnasium. Da macht es ja auch eben Sinn, ein eigenes Gerät zu haben, spontan was recherchieren zu können. Ist natürlich schwierig, nicht jede Lehrkraft, nicht jede pädagogische Fachkraft kennt alle SchülerInnen, weiß dann, bist du jetzt in der Oberstufe oder nicht. Mhm. Also man muss sich schon vorstellen, man geht durch Schulgänge, man sieht immer wieder Kinder mit einem Smartphone, man weiß nicht, dürfen die das haben. Man könnte sie jedes Mal ansprechen. Dann ist es natürlich so, du gehst in den Gang, du siehst, die Kinder haben das Smartphone in der Hand, die Kinder sehen dich, die Kinder packen das Smartphone in die Hosentasche. Es entstehen sehr viele, sehr kleinteilige pädagogische Situationen, die da sind. Und bei uns ist tatsächlich jetzt eine neue Regelung in Kraft getreten, die ich jetzt eben erlernt habe nach meiner Abwesenheit. Und zwar ist es so, dazu muss ich sagen, dass ich mich daran gar nicht beteilige. Also wie die Regelungen im Schulhaus zu Smartphones
sind, da hast du keinen Einfluss raus.
Ja. Nee, und da möchte ich auch keinen Einfluss haben tatsächlich, weil man muss so ein bisschen seine Ressourcen, finde ich, schonen. Es ist jetzt so, dass die Unterstufe bei uns die Smartphones abgeben muss. Also weil es so schlecht geklappt hat eben jetzt die Regelung davor, ist es wirklich so, dass morgens eine Gruppe an SchülerInnen eine Box holt für jede Klasse. Da ist eine Liste, dann wird abgehakt, wer packt sein Handy in diese Box. Und dann bringen die SchülerInnen diese Box an den sicheren Ort. Und in der letzten Stunde müssen wieder SchülerInnen losgehen und die Smartphones werden dann wieder verteilt, sodass die sicher verwahrt sind. Und die wirklich keinen Zugriff drauf haben.
Und das passiert dann in der Unterrichtszeit oder außerhalb der Unterrichtszeit?
Ja. In der Unterrichtszeit. Nee, in der Unterrichtszeit.
Mhm. Okay, genau. Ist auch wichtig, die Info. Finde ich spannend. Okay.
Ja. Ja, wie hört sich das für dich an?
Ja, ich finde es voll spannend, mal so einen Einblick zu kriegen. Also ich bin auch viel an Grundschulen und ich muss erst mal sagen, dass ich das da, also ne, ist jetzt anekdotische Evidenz, gar nicht gesehen habe. Also ich bin mir ganz sicher, ich habe mit denen zu den Themen gearbeitet. Ich habe sie auch gefragt. Einige von den Kindern haben die Geräte. Ich habe die nicht gesehen. Weder während den Workshops noch in den Pausen. Ich kann meine Augen und Ohren natürlich auch nicht überall haben. Aber soweit ich da den Überblick hatte, hat kein Kind irgendwann mal eins rausgeholt. Und auch in den Pausen habe ich die spielen sehen und nicht irgendwie am Smartphone hängen. Und in der weiterführenden Schule, wenn ich da mal unterwegs war, habe ich das schon ab und zu mal gesehen. Was ich aber auch sehe, ist, dass immer mehr Geräte, eigene Tablets verbreitet sind oder Laptops, sodass die Schülerinnen und Schüler eh ein Gerät haben, was sie ne, zum Arbeiten nutzen und dann dieses private Gerät auch manchmal gar nicht brauchen oder nicht so stark rausholen. Ja, also bei den Älteren, wie gesagt, schon ab und zu ist es mal passiert, ne, dass jemand mal das rausgenommen hat, was geguckt hat oder so und auch in den Pausen, aber jetzt nicht so übermäßig. Also so, dass ich jetzt gedacht habe, wow, also alle gucken nur noch aufs Handy. Ne? Das ist ja immer so dieser Vorwurf, dass sie ja gar nichts anderes machen würden, sondern nur am Handy hängen. Was ich aber, Achtung, auch wieder anekdotische Evidenz, ne? Das ist nur das, was ich gesehen habe, was ich an jeder Schulform gesehen habe, waren Lehrkräfte, die ihr Handy bei sich hatten und die das genutzt haben im Unterricht oder auch draußen. Also das habe ich tatsächlich gesehen, auch direkt, wenn man reinkommt, das Gerät auf den Tisch dazulegen oder immer in der Hand haben. Und ja, also so eine Zweiteilung in wer macht was, das habe ich tatsächlich schon häufiger beobachtet. Und das, was du jetzt erzählt hast mit dem Wegschließen, habe ich schon häufiger gelesen. Ich war jetzt bisher noch an keiner Schule, wo das so war oder ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich habe gerade überlegt, dass das natürlich auch ganz schön viel Zeit frisst einfach, die ja eigentlich Unterrichtszeit sein sollte. Spannend.
Ja, was man vielleicht auch noch sagen muss, ich kenne das noch von anderen Schulen, dass es zum Beispiel sowas gibt wie, weil was man natürlich, ich kann jetzt sagen, ich sehe, wenn SchülerInnen das auf dem Flur haben, wenn die das im Schulgelände nutzen und so weiter. Und dann habe ich ein Verbot. Und dann, was ich natürlich nicht sehen kann, ist, was machen die auf Toilette? Und natürlich gehen die auf Toilette. Und jetzt habe ich eine Rolle bei uns an der Schule. Ich gehe jetzt nicht auf die Toilette und gucke nach den Kindern, aber es gibt einfach so ein paar Orte, die so ein bisschen, ja, da ist man ein bisschen für sich. Und da hängt man dann halt gerne am Handy. Und natürlich ist es so, und dass ich das sehe und dass ich weiß, die Kids sind da. Aber natürlich ist es auch für Lehrkräfte so, dass sie das theoretisch wissen können. Aber hier kommt jetzt dieses Ding, was ich einfach nochmal betonen möchte. Es ist einfach eine krasse Aufgabe, die auf Lehrkräfte schlussendlich abgewälzt wird, da irgendwelche Hilfs-Sheriffs oder Sheriffs, weiß gar nicht, kann man das gendern, keine Ahnung, zu sein und irgendwie zu gucken. Das ist eine ganz andere Rolle als die, die du eigentlich machen möchtest, wahrscheinlich als Lehrkraft, da rumzugehen, irgendwie immer zu gucken, wo sind die. Das ist ja auch dann sowas wie, oh, ich gehe jetzt in die Ecke, weil da sind die immer. Das ist irgendwie schon so eine Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen, die ich schon unangenehm finde. Ich kenne dann noch Regelungen aus Schulen in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo man die Handys abgeben musste, wenn man auf Toilette geht, dass man dann so einen Handyparkplatz hat, dass da nichts passieren kann. Ja, das sind alles so ein bisschen Krücken, finde ich. Irgendwie, man versucht irgendwie eine Regelung zu finden und es ist echt nicht leicht.
Nee, ist es überhaupt nicht. Aber du hast ja auf jeden Fall schon mal Menschen und Ideen gesammelt, die da was Schlaues dazu sagen können, habe ich gesehen. Nimm uns doch mal mit.
Ich habe schon länger her einen Post gelesen von Lea Schulz, Deklusionsexpertin und Sonderschullehrerin. Und ich muss ehrlich gesagt erstmal Deklusion googeln. Deklusion heißt digital inklusive Bildung. Und eine Sache, die ich da schon mal sozusagen zitieren kann von ihr, ist, dass sie grundsätzlich sagt, ja, ein generelles Smartphone-Verbot verkennt eigentlich die grundlegende Aufgabe von Schule als Bildungsinstitution. Und die ist eben nicht vor Gegenwart zu schützen, sondern zu aktiven, kritischen und selbstbestimmten Grundhaltung dieser Gegenwart zu befähigen. Und eben weil digitale Medien das Leben junger Menschen durchdringen, ist es auch die Aufgabe schulischer Bildung, diese Erfahrung halt nicht auszulagern, sondern zu kontextualisieren, zu problematisieren und zu reflektieren. Und ich liebe das, weil das sehr schön in schönen Worten zusammenfasst, was mein Gefühl halt auch so ein bisschen ist mit dem Verbot. Einerseits, wir rennen hinterher, andererseits ist es so ein bisschen so, wir machen einfach, hier findet es nicht mehr statt und dann ist es auch nicht mehr unser Problem. Dass alle Probleme, die man versucht irgendwie zu vermeiden, dann stattfinden um wegen mir 13.10 Uhr nach Schulschluss direkt vor der Schultür und dass halt dann die Kinder und Jugendlichen damit alleine sind, im schlechtesten Fall, da können wir nachher noch über so sozioökonomische Faktoren sprechen. Das ist ja dann erstmal nicht mehr unser Problem, wir haben es jetzt so vor die Tür geschoben. Finde ich unangenehm und macht bei mir voll die Sorge auf, wenn man in diese Richtung geht. Und dann kann man halt irgendwann auch sagen, ja, Smartphones sind hier eh nicht erlaubt, da müssen wir uns auch nicht mehr so drum kümmern und dann müssen wir eigentlich auch nicht mehr so viel Medienbildung in die Richtung machen. Und es verkennt natürlich komplett, dass sie eine riesige Rolle spielen in der Lebenswelt von jungen Menschen.
Ja, also eine Idee zu dem Handyverbot ist ja, was dann relativ schnell laut wird, ist die Forderung, wir brauchen mehr Medienbildung. Wir brauchen zum Beispiel ein eigenes Schulfach, wird manchmal gefordert. Oder wir müssen es viel stärker verankern in den bestehenden Schulfächern und so weiter. Und da will ich jetzt ein paar Kommentare zu einem Post vorlesen von Funk. Vikas Take hat auch über das Handyverbot gesprochen und da haben sich ein paar Lehrkräfte zu Wort gemeldet und das fand ich auch mal ganz, ganz spannend. Lehrkraft hier, nach einer Woche Handyverbot und mein Eindruck zur Pause, die Kinder schauen sich auf einmal an, die Kinder spielen wieder, die Kinder sind entspannter, weil Emotionen durch gewonnene oder verlorene Handyspiele direkt vor dem Unterricht verhindert werden. Nachteil ist, wir müssen jetzt mehr Uhren im Schulgebäude aufhängen. Also ganz interessante Rückmeldung. Geht so ein bisschen in die, finde ich, romantisierend verklärende Richtung. kann auf jeden Fall sein, dass das hilft, das Handyverbot. Das will ich auch überhaupt nicht absprechen, aber hat für mich so ein Vibe von, es ist alles besser, sobald die Geräte weg sind und alle Probleme sind gelöst.
Dieses jedes Mal, wenn ein Kind ein Smartphone in der Hand hat, stirbt auf einem Baum ein Abenteuer.
Hatten wir auch schon mal. Ja. Aber also ich kann es aber trotzdem nachvollziehen aus Lehrkraftseite, ne? Oder hier schreibt jemand, genau, wir Lehrer sollen trotz Mangelwirtschaft gesellschaftliche Probleme und Fehlentwicklungen auffangen, Erziehungsarbeit leisten, die von den Eltern versäumt wurde, diagnostizieren, beraten, entertainen, unterstützen, unterrichten, schlichten, Schule weiterentwickeln, immer up-to-date sein und am besten noch mit einem Lächeln sich von wütenden Eltern anpöbeln lassen. Gerne mache ich auch noch Medienbildung. Habe ich noch eine Tätigkeit vergessen? Schreibt's in die Kommentare. Und der Frust, der da mitschwingt, den finde ich absolut verständlich. Also ich kann mir das vorstellen, dass auf Lehrkräfte prasselt, haben wir hier auch schon oft genug gesagt, so viel ein und da sind immer noch mehr Forderungen, was sie alles machen sollen. So ein Verbot, das kann natürlich eine Erleichterung sein, so wie wir das gerade eben in dem Kommentar davor gehört haben. Ich kann das verstehen, dass Leute da unglaublich frustriert sind in diesem Beruf und sagen, das kann ich nicht auch noch leisten, das hilft mir jetzt in dem Fall, dieses Verbot, das erleichtert meinen Arbeitsalltag.
Da würde ich auch gleich einhaken, weil ich verstehe das absolut, aber also ich kann dem komplett, könnte da nur nicken und sehe das genauso. Ich kenne keine Schule, an der Lehrkräfte zu wenig zu tun haben, nur Schulen, an denen eigentlich Lehrkräfte extrem überlastet sind und da resigniert man natürlich auch irgendwann und sagt halt dann im schlechtesten Fall und ich glaube, das passiert vielen Menschen, und ich will mich da gar nicht rausnehmen, das würde mir wahrscheinlich genauso passieren, wenn man so überlastet ist, dann schaut man irgendwann nur noch auf seine Dinge und hat einfach gar keinen Nerv mehr, darüber hinauszuschauen. Und jetzt kann man sagen, ja, dieses Verbot entlastet mich, aber was hier ja auch schon mitspielt ist, ja, ich kann nicht auch noch Medienbildung machen, deswegen brauchen wir dieses Verbot. Und das ist aber ja genau das, was ich gerade schon als Problem eigentlich dargestellt habe. Und hier geht es auch wieder dieses, ich habe manchmal das Gefühl, man redet so aneinander vorbei. Weil ich würde nie sagen, ja, du als Lehrkraft musst jetzt alle Medienbildung machen. Es gibt ja vielleicht auch andere Pläne, es gibt ja auch andere Ideen. Wer könnte vielleicht denn hier mehr Medienbildung übernehmen? Welche Freiräume müssten denn geschaffen werden für Lehrkräfte oder für andere Fachkräfte? Das finde ich da so ein bisschen schade, dass da irgendwie kein Zusammenkommen mehr ist, sondern man einfach schon so frustriert ist, was ich auch verstehen kann, dass man irgendwie nicht mehr konstruktiv, habe ich das Gefühl, diskutiert. Und ich frage mich, ob hier dann diese Sache schon mitgedacht wird, die ich gerade angesprochen habe. Was für eine neue Rolle du dann als Lehrkraft im Zweifel hast, dass du das Schulhaus patrouillierst und halt in deiner Pause 50 Handys abnimmst und die alle irgendwo abgeben musst oder dich drum kümmern musst, dass die an dem richtigen Ort sind. Das ist ja auch eine Aufgabe, auf die man vielleicht auch keinen Bock hat.
Ja, absolut. Einige Lehrkräfte beschreiben in den Kommentaren auch, dass sie einfach sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben, oder auch Schulsozialarbeitende melden sich da zu Wort und sagen, hey, wir hatten an unserer Schule wirklich gravierende Vorfälle mit Smartphones und deswegen ist das jetzt die letzte Lösung. Das wollten wir eigentlich gar nicht oder ne, das war gar nicht unsere Idee, aber wir müssen schützen vor Cybermobbing, vor Fotografien im Schulklo und so weiter. Und falls wir das noch nicht gemacht haben, würde ich euch an dieser Stelle gerne den School Crime Podcast empfehlen. Da geht es nämlich immer genau um solche Themen, um Vorfälle, die an Schulen so stattgefunden haben, wird von ExpertInnen aufgedröselt. Was ist da passiert? Wie hätte man das verhindern können? Was muss ich wissen als Elternteil, als Lehrkraft, als Person, die an der Schule tätig ist, die irgendwie mit Kindern arbeitet, was können wir aus den Dingen lernen, die schon woanders schiefgelaufen sind? Weil da kommen wir wieder an den Punkt, was du gerade gesagt hast, da gibt es mehr und andere Wege, als einfach nur zu sagen, okay, wir lassen es jetzt komplett, wir verbieten es komplett. Einen letzten Kommentar noch, das geht nochmal in die gleiche Richtung, was ich vorhin hatte. Und zwar, diesmal werde ich einfach den Nutzer mitlesen. Das war nämlich das Medienzentrum Dortmund. Also wahrscheinlich ein KollegIn von uns im weitesten Sinne schreibt, ein Nutzungsverbot ist nur dann richtig sinnvoll und wirkkräftig, wenn auch LehrerInnen ihr privates Smartphone in der Schule nicht mehr nutzen dürfen. Die Vorbildfunktion von Erwachsenen ist hinlänglich in verschiedenen Studien und durch unterschiedliche WissenschaftlerInnen bestätigt. Also dieses Thema, was ich ja auch schon aufgemacht habe, wir können nicht sagen, ihr nicht, aber wir schon. Und das war wild unter diesem Kommentar, was Leute da geschrieben haben. Auch ganz, ganz schlimm in die Richtung, naja, aber es gibt nun mal eine Hierarchie und ich als Lehrkraft stehe halt oben und daran müssen sich dann auch die Schülerinnen und Schüler halten. So ist es einfach mal so. Also ganz schreckliches Weltbild meiner Meinung nach. Ja, und Leute, die beschrieben haben, naja, unser WLAN zum Beispiel ist ganz furchtbar, unsere Geräte, die wir nutzen sollen, ist ganz furchtbar. Ich brauche irgendwie ein eigenes Gerät, um zum Beispiel erreichbar zu sein, wenn es um meine Kinder geht. Ne? Also es wurde dann da wild über diesen Vorschlag geredet, aber ich kann da auf jeden Fall eine Sache nochmal wieder anekdotisch reinbringen. Ich wurde nämlich genau das auch auf einem Elternabend gefragt von einer Lehrkraft, die gesagt hat, naja, aber jetzt soll ich ja alles mehr digital machen. Zum Beispiel das Schulbuch wird jetzt auch digital. Da muss ich doch mein Smartphone nehmen. Und dann habe ich gefragt, haben Sie denn ein Dienstgerät? Ach so, ja. Also dieser Gedanke, das könnte ich auch auf dem Dienstgerät machen, der kam ihr bis dahin noch gar nicht. Also manchmal ist es auch Bequemlichkeit oder Einfachheit, dass man das einfach so gewohnheitsmäßig mitnimmt und man muss sich da selber nochmal sagen, okay, das, was ich von meinen Schülerinnen und Schülern verlange, das kann ich auch in der Weise oder sollte ich auch in der Weise vorleben. Das fand ich nochmal wichtig.
Ja, und da würde ich auch einhaken, weil du schon gesagt hast, das ist ja für die Lehrkraft was ein praktisches Tool, das ihr total hilft, weil es offenbar irgendwelche Hürden gibt, ihr Dienstgerät zu nutzen. Vielleicht das Betriebssystem, vielleicht wie auch immer. Es ist einfach nicht ihr persönliches Gerät, mit dem sie intuitiv umgehen kann. Und wenn wir das jetzt schon bei Lehrkräften, schon, ich will es schon rausnehmen, wenn wir das eben bei Lehrkräften hören, dann finde ich, sollten wir auch mal bei SchülerInnen mal hinschauen. Und hier komme ich jetzt mal zurück zu Lea Schulz, die nämlich sagt, naja, wir müssen ja in der digitalisierten Welt nicht Technik entfernen, sondern einfach sehen, dass Technik für unterschiedliche Bedürfnisse adaptiv nutzbar gemacht wird. Und gerade in einem schulischen Raum sollte das eigentlich auch im Vordergrund sehen, dass man eben sieht, okay, wir haben SchülerInnen unter Umständen mit verschiedenen Bedürfnissen und die brauchen vielleicht bestimmte Tools oder nutzen bestimmte Tools total praktisch für sich. Das kann ja in Bezug auf Übersetzung sein, wenn man zum Beispiel auch Sprachschwierigkeiten hat. Das kann ja auch sein, dass SchülerInnen, die wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen, ich verlinke euch diesen kurzen Text von ihr, der so prägnant ist, finde ich. Sie zählt eben verschiedene Punkte auf, wie das eigene Smartphone genutzt werden kann als Tool, das dann mehr Gerechtigkeit schlussendlich schafft für SchülerInnen, wenn sie eben diesen Zugang haben und dieses Gerät als Werkzeug eigentlich sieht auch zur Teilhabe, zu einer gerechteren Teilhabe. Und wenn wir das eben komplett ausschließen, dann nehmen wir SchülerInnen, die dieses Tool vielleicht auch bewusst nutzen, um sich besser beteiligen zu können, um, ja, wie schon eben erwähnt, das weg. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ein Ding, dass man halt sehr viel drauf schaut, ja, die nutzen in der Pause Social Media, die zocken Handygames und da sind wir uns einig, das ist nicht gut. Das sagt uns ja auch die Forschung, dass es nicht gut ist. Aber es wird eben dieser Punkt immer sehr stark ausgeklammert, dass es eben auch inklusiv sein kann, so ein Gerät zu haben, wenn es als Werkzeug genutzt werden kann. Und wenn junge Menschen dabei unterstützt werden, das als Werkzeug zu nutzen. Weil auch da gehen wir jetzt davon aus, okay, in der Schule ist es verboten und dann gibt es Kinder, die zu Hause sind, wo die Eltern vielleicht dabei sind. Und das würden wir uns natürlich alle wünschen. Die begleiten bei der Nutzung und die sagen, hey, guck mal, es gibt auch diese praktischen, für dich hilfreichen Tools und so funktionieren die und so kannst du die anwenden. Das sind ja Skills, die wir unbedingt brauchen in unserer Welt. Aber es gibt eben auch ganz viele Kinder, die nach Hause kommen und genau das passiert nicht und passiert nie. Und es fördert einfach so eine krasse Schere. Und da bleibt halt am Ende für mich die Frage offen, wenn wir das nicht an einem Ort klären und bedienen, an dem wir sicherstellen in Deutschland, so das eben geht, dass wirklich alle Kinder sind. Und das ist halt nicht ein Hobby-Workshop am Wochenende im Jugendzentrum, sondern das ist halt die Schule, die da irgendwie arbeiten kann und irgendwie mehr Gleichheit schaffen kann. Das ist schon...
Es ist schwierig, aber es gibt ja auch ein bisschen was aus der Wissenschaft, was du uns auch schon wieder dankenswerterweise herausgesucht hast. Smartphone-Verbote können nämlich sinnvoll sein, wenn...
Ja, genau. Es gibt ja auch deswegen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Eine Augsburger Studie hat nämlich mehrere Studien sich angeschaut in Augsburg, meiner alten Uni, und die sagen, ja, es ist auf jeden Fall so, dass es einen messbaren Effekt auf das soziale Wohlbefinden und die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern hat, wenn Smartphones an der Schule verboten sind. So die Studie am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Uni Augsburg. Aber, du hast schon gesagt, wenn es pädagogisch begleitet wird. Und da frage ich mich jetzt, ist es was, was in die Richtung geht, wo du gemeint hast, so, da habe ich meine Meinung vielleicht so ein bisschen angepasst?
Ich glaube, bei mir geht es eher noch um so eigenes Erfahren und die Schwierigkeiten damit. Nee, ich glaube noch nicht. Aber pädagogisch begleitet, also natürlich, dafür bin ich immer. War ich immer und bin ich immer.
Ich kann ja mal zitieren, nämlich Tobias Böttger und Klaus Zierer heißt der, glaube ich. Das sind die Autoren der Studie. Und ich zitiere, die sagen nämlich, ein bloßes Verbot reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie sie mit dieser Technologie verantwortungsbewusst umgehen. Die Autoren empfehlen daher, das Verbot mit Bildungsmaßnahmen zu kombinieren, die die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern. Es ist wichtig, mit ihnen über das Verbot zu sprechen, Regeln zu erklären und zu reflektieren und schrittweise Handlungsspielräume zu eröffnen, um sie so Schritt für Schritt in eine Medienmündigkeit zu führen, erklärt Klaus Zierer. Durch eine solche Kombination wird die positive Wirkung, die von einem Smartphone-Verbot an Schulen ausgeht, verstärkt und mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler immer mehr Eigenverantwortung initiiert. Und das Ziel muss es sein, einen verantwortungsvollen Umgang mit Smartphones zu fördern und gleichzeitig ihre negativen Auswirkungen zu minimieren, resümiert Tobias Böttger. Das würde ich so unterschreiben, muss ich ehrlich sagen, mit einer Ausnahme.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist die Ausnahme?
Würdest du dem auch zustimmen, sag mal?
Also ich finde es super, mit dem zunehmenden Alter immer mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Also das würde ich auch sagen, dass das Smartphone-Verbot, also so verstehe ich das, dann Schritt für Schritt auch gelockert wird und immer mehr Eigenverantwortung und Nutzung damit einhergeht. Also Regeln zu erklären, ich glaube, das ist der Punkt, bei dem du sagst, das finde ich nicht so gut. Das verstehe ich, ja.
Ja, und ich habe jetzt auch gerade das in den Zusammenhang gesetzt mit dem Kommentar, den du vorher vorgelesen hast, weil den Vorschlag, den die Forschenden hier schlussendlich machen, ist ja der, okay, das Verbot ja, aber begleitete Medienbildung, und da verstehe ich jetzt jede Lehrkraft, die sagt, aber was soll ich noch alles machen?
Ja, genau.
Wie soll ich das noch alles schaffen? Verstehe ich voll. Ja, es geht um dieses Thema Regeln, die da so kommen, denn da vielleicht auch die Einleitung. Ich bin ja ab und zu mal auf LinkedIn und da lese ich immer so Cringe-Posts.
Warum tust du dir das an?
Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, diese Emotionen zu spüren da. Das tut mir einfach gut, ey. Da habe ich was gesehen. Da kann ich schon wieder Abhandlung hier euch teilhaben lassen. Aber das ist heute nicht der Sinn der Sache. Nee, aber was ich eben auch gesehen habe und sehr spannend fand, und da bin ich dann dankbar, dass ich es erfahre, es ist ja das IFO-Bildungsbarometer 2025 irgendwann rausgekommen. Und da sagen dann Leute, aber die Jugendlichen wollen das doch selber auch. Die wollen doch auch ein Smartphone-Verbot. Und das stimmt, da würden nämlich 14- bis 17-Jährige befragt. Und es haben tatsächlich als ein Smartphone-Verbot, jetzt sprechen wir mal nur von den weiterführenden Schulen, in der Pause sagen 50% der Erwachsenen, dass sie dafür sind, sehr dafür oder eher dafür. Und ein bisschen weniger, 48% der Jugendlichen, aber auch knapp die Hälfte, sagt, wir sind auf jeden Fall eher dafür, dass es das in der Pause gibt. Und im Unterricht, da sind es noch mehr, da sind es über 60% der Erwachsenen und da sind es auch über 50% der Jugendlichen, die sagen, ja, im Unterricht soll es ein Smartphone-Verbot geben. Also wollen die es doch selber. Was ist dein Gedanke dazu?
Ja, das finde ich total spannend, weil ich auch merke, also das sehe ich auch immer wieder, dieses, wir brauchen irgendwie Hilfe, wir wollen das gerne einschränken, wir kriegen das selber nicht hin, also ja, brauchen wir da eine Unterstützung. Und dann ist ja der Schritt zu, wir machen ein Verbot, das ist irgendwie naheliegend. Und ich glaube, das ist auch genau mein Knackpunkt. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge? Da habe ich was erzählt, was ich mir vornehme. Da ging es um mein Smartphone, was ich mir wünschen würde, was ich wieder hinkriege. Und das ist sieben Jahre her.
Abends ist es nicht zu haben, kann es sein?
Ja, ich hatte gesagt, mein Ziel ist es, ein Digitalwecker oder irgendwie sowas, dass ich mein Smartphone nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehme, weil ich merke das an mir selber, ich kriege das voll schwer hin. dann da irgendwie das einfach liegen zu lassen und nur als Wecker zu benutzen. Ey, ich habe das jetzt hingekriegt, 7 Jahre später, und ich bin Medienpädagogin, ich beschäftige mich damit, ich weiß, was Impulskontrolle heißt, ne? Also das ist so mein persönliches, oh Gott, also wenn jemand, der eigentlich ja alles Wissen, alle Tools, auch ich würde schon sagen, dass ich mit eher viel Disziplin ausgestattet bin, oder...
Würde ich schon auch sagen, ja, Natascha, würde ich dir so unterschreiben.
Und wenn ich die, also damit eigentlich keine Schwierigkeiten haben sollte, 7 Jahre für diesen Schritt braucht als erwachsene Person, dann denke ich mir schon manchmal, wenn ich solche Kommentare oder auch solche Umfragen sehe, ja, okay, ihr wollt Hilfe, wie machen wir es am besten? Weil ich verstehe, dass dieser Impuls, dass es sau schwierig ist, da zu widerstehen. Und da ist mein Gedanke, würde ich sagen, noch nicht komplett ausgereift. Dieses Wie, das ist noch nicht 100% da. Weil natürlich ist es schön, wenn man mit Jugendlichen darüber spricht und sagt, hey, ich verstehe das, mir geht es auch so, das sind die Mechanismen, die dahinter stecken, die verführen euch dazu, das sind Tipps und Tricks, wie ihr das weniger machen könnt. Aber am Ende, dieses Umsetzen ist so verdammt schwierig. Und ein krasses Verbot, in dem das einfach weggeschlossen ist, ist eine Zeit, in der man es dann wirklich nicht nutzt und ist diesem Wunsch teilweise auch entsprechend. So, und das ist mein großes Aber, was ich hier mit reinwerfen wollte.
Aber da gehe ich absolut mit. Ich bin nicht so diszipliniert wie du. Mir gelingt es auch gar nicht gut, abends das alles nicht zu nutzen, auch wenn ich es mir ganz oft vornehme. Und ich finde es ja auch gut. Also ich muss ja sagen, nicht gut ist mir passiert, aber ich finde es ja auch gut, weil man so natürlich anders ins Gespräch kommen kann und auch mit Jugendlichen sagen kann, hey, ich kriege es auch nicht hin. Es ist schwierig. Aber was ich mir dachte, als ich auch diese Ergebnisse gelesen habe, ja, es stimmt, wie du sagst, Jugendliche, man kann das eben als Hilferuf sehen, so, wir brauchen irgendwas, das uns hilft, damit umzugehen, weil wir schaffen es alleine einfach nicht. Und da können wir uns ja mit reinnehmen, wir schaffen es auch ganz schlecht bis gar nicht. Ja. Also klar, und da ist unsere Aufgabe, junge Menschen zu unterstützen. Aber ich habe mir gedacht, ist das nicht die Chance, wenn wir sagen können, hey, knapp die Hälfte der Jugendlichen ist dafür, dass es da eher dafür, dass es ein Verbot gibt, auch weil sie keine anderen Optionen vielleicht kennen, muss man sagen. Ja. Also das darf man auch nicht verkennen. Aber wenn wir das jetzt als Chance sehen und sagen, hey, die Hälfte von euch ist da dafür, dann können wir das doch vielleicht in einem demokratischen Prozess gemeinsam aushandeln. Was ist sinnvoll? Was braucht ihr? Wir brauchen dazu Input und wir können junge Menschen an der Schule beteiligen daran. Und ich verstehe nicht, wieso das so verkannt wird. Ich weiß, dass es ein Arbeitsaufwand ist, zunächst das anzugehen. Mm. Ich habe mir dazu schon Gedanken gemacht, wie kann sowas auch aussehen. Aber ich bin mir sicher, dass es schlussendlich weniger Arbeitsaufwand ist, weil wenn die Regeln sozusagen aus den eigenen Reihen kommen, doch eine viel höhere Akzeptanz da ist. Und dieses Sheriff sein und ständig irgendwie zu gucken und zu kontrollieren, und das bringt einen in so eine blöde Rolle, finde ich einfach, das idealerweise minimiert sich ein bisschen, wenn man von vornherein jungen Menschen das Gefühl gibt, wir nehmen euch ernst, wir sehen, dass es ein Problem ist, wir verstehen, dass es ein Problem ist, wir haben dieses Problem auch. Ja. Wir möchten euch die Chance geben, euch zu beteiligen und gemeinsam zu überlegen, wie wir das machen. Und wenn dann die Hälfte dafür ist, zu sagen, und das wäre ja dann so, ne, das ist eine repräsentative Umfrage, dass wir ein Verbot machen, dann machen wir das. Aber es ist einfach was anderes, wenn das von, ich sage jetzt mal, unten sozusagen kommt, anstatt wenn man von oben sagt, so, wir haben jetzt ein Verbot, ja, und deswegen haben wir die Regel.
Absolut. Das finde ich einfach einen wunderbaren Gedanke, und ich wünschte, du könntest uns jetzt berichten, dass du das an deiner Schule schon genauso umgesetzt hast.
Nee, bei mir ist ja schon geregelt.
Genau, aber ja, da ist der Punkt. Also, wenn ihr Kim engagieren wollt, sie hat das alles schon durchdacht.
Nein, engagiert mich bitte nicht, ich möchte das gar nicht machen. Engagiert mich bitte nicht, aber denkt also als Option wirklich, wie schön wäre es, ich denke mir das so durch, dass man wirklich das einfach klar kommuniziert, hey, wer hat Bock daran mitzuarbeiten, wir treffen uns, wir überlegen uns was und wir reflektieren das regelmäßig, ja. Wir schauen einfach drauf, jede und jeder kann mitmachen in diesem Arbeitskreis, das ist natürlich dann auch ein Engagement-Ding, schwierig, aber kann sich am Ende keiner beschweren, wir öffnen das für alle, wir probieren das aus. kann man ja vielleicht sogar in der Klasse, also ihr denkt euch das für die Schule, an der ihr seid, einfach durch und reflektieren das und gucken, hey, hat es so funktioniert, hat es nicht funktioniert, was müssen wir anpassen? Und ja, das hört sich jetzt nach Arbeit an, aber ist es wirklich mehr Arbeit als all die Konsequenzen, die so ein ganz striktes Verbot sind?
Also ich würde mir auf jeden Fall trotzdem wünschen, dass diese guten Gedanken, die du uns gerade hier mitgebracht hast, dass du das umsetzen dürftest. Du hast jetzt schon gesagt, an deiner Schule ist es schon geregelt, hat dich leider irgendwie keiner angesprochen. Aber falls ihr Geld habt, gibt's Kim, dass sie da was entwickelt, was ihr vielleicht für eure Schule anpassen, adaptieren könnt, dass sie euch einen Unterrichtsentwurf mit vielen tollen demokratischen Ideen ja letztlich auch, ne? Also das ist ja auch wieder ganz aktive Demokratie und Partizipation, die du da in den Raum wirfst und die Idee, dass man sich eher an Regeln hält, die man selbst entwickelt hat und für sinnvoll erachtet, die finde ich einfach so, so naheliegend. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, also außer aus Zeit- und Kapazitätsgründen, warum man das anders machen wollen würde.
Was ist jetzt unsere abschließende Meinung? Wir sind eigentlich dabei zu sagen, es ist wahrscheinlich, und ich meine, ich bin ja auch ein großer Fan von Forschung, also die Forschung zeigt uns ja, es macht Sinn, so ein Verbot zu haben oder eine starke Einschränkung zu haben, wenn die pädagogisch begleitet ist. Für mich wäre es noch, wenn die durch Partizipation von SchülerInnen gestaltet wurde, die Formen, und wenn es trotzdem garantiert, dass Medienbildung stattfindet, ja, weil wir das nicht auslagern können, sondern es eben da stattfinden sollte, wo alle jungen Menschen auch sind. Und weil das aufs Leben vorbereitet und nicht so zu tun, als würde es nicht geben.
Genau, und ich würde nochmal diesen Gedanken, den du mitgebracht hast, von Lea Schulz mit reinnehmen, dass eben nicht alle Personen gleich sind und dass diese Geräte für uns auch unterschiedliche Dinge können und bewirken und teilweise auch eine Teilhabe erst ermöglichen und dass wir diesen Aspekt eben auch nicht unter den Tisch fallen lassen sollten. Also grundsätzliches Handyverbot an den Schulen, Lehrkräfte, we feel you, wir verstehen absolut, dass ihr sagt, hey, das ist für uns eine Lösung. Die ganzen Themen, die damit verbunden sind, finden wir schwierig und wie immer wünschen wir uns auch nach mittlerweile 7 Jahren, die wir diesen Podcast schon machen, mehr medienpädagogische Fachkräfte an den Schulen, die da entlasten und mitdenken, mitbegleiten können, dass eben das nicht wieder alles auf den Lehrkräften abgewälzt wird.
Absolut, da gehe ich mit. Wir sind auch interessiert an eurer Meinung und wie sich vielleicht auch die Meinung entwickelt hat, weil das darf eine Meinung auch, das finde ich, geht oft unter im Diskurs. Man kann eine Meinung ändern, wenn man mit neuen Fakten zu tun hat. Schreibt uns das gerne, zum Beispiel auf Instagram, medili.podcast heißen wir da, oder an medili.podcast@gmail.com. Wir hören immer gern von euch. Und antworten, wenn wir Zeit haben, auch.
Wir antworten schon. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber wir antworten.
We try our best. Und our best ist auch das, was wir immer neu lernen. Mhm. Und auch unser Song, den wir jetzt auch schon seit 7 Jahren haben.
So ist es.
Und ich den jetzt einfach mal anstimme. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Ich habe was Kleines gelernt und es hat mich schockiert. Du kennst mit Sicherheit auch, du bist jetzt auch im Business, das Buch Oje, ich wachse oder auch die App Oje, ich wachse. Hast du eins von beidem?
Ich habe tatsächlich beides.
Beides, ja, ich auch. Und das ist so ein Klassiker, den Eltern geschenkt kriegen zur Geburt oder während der Schwangerschaft. Erklärt die Entwicklung vom Kind anhand von verschiedenen Sprüngen, die es angeblich innerhalb von ein paar Wochen durchmacht. Was kann das neue Kind dann neu? Was entwickelt sich da gerade? Wann ist es eine schwierige Phase? Und es gibt vermeintlich klare Antworten darauf, warum verhält sich mein Baby gerade schwierig? Warum ist es gerade weinerlicher oder vielleicht auch ja gereizter als sonst oder ähnliches? Und diese App und dieses Buch, wie gesagt, seit Jahren ein Klassiker der Ratgeberliteratur. Das habe ich jetzt gelernt auf Quarks, auf Instagram, auf dem Quarks-Kanal. Das ist gar nicht so wissenschaftlich fundiert, wie wir wahrscheinlich alle ich auf jeden Fall, das dachten. Ich dachte, das sei absolut Stand der Forschung, der Wissenschaft und da sei man sich einig, dass es diese Sprünge genauso gibt. Und ich hatte mich jetzt auch immer mal wieder gewundert, weil das so gar nicht zu meinem Kind gepasst hat, was ich in der App gelesen habe und dachte dann, naja, aber wenn ich irgendwas für mich mitnehmen kann, ist ja nett und habe halt nochmal weiter durchgescrollt und geguckt, ob ich da irgendwas Neues erfahren kann. Ja, und jetzt hat mir Quarks verraten, dass das so nicht haltbar ist. Also, dass das, worauf das ganze Buch und die App auch basieren, diese Untersuchung nie wieder so repliziert werden konnte und dass es da keine belastbaren Befunde gibt, dass es diese Sprünge in dieser Art so gibt, an der sich so, so viele Eltern festhalten und aufhängen. Und das fand ich ganz schön krass. Und du nickst schon, du hast es auch gesehen.
Ja, mir wurde das auch zugeschickt natürlich. Aber ich muss erstmal sagen, Shoutout an Ruth, von der ich das Buch auch habe. Die hat mir das nämlich ausgeliehen. Die mir schon sagte, ja, das stimmt ja eigentlich alles so gar nicht. Weiß man ja heute schon. Aber kann ich mal reinschauen. Deswegen wusste ich das schon und dachte mir auch schon so ein paar Mal, boah, weiß ich nicht, kann das so sein? Sind Kinder nicht irgendwie individueller? Aber ja, ich glaube, es waren sogar nur 15 Mutter-Kind-Paare oder so, die da untersucht wurden. Genau. Nie wieder also ganz wiederherstellbar, klein, die Ergebnisse. Also ja, aber man sieht eben so, das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig, finde ich. Mein Kind ist gerade schwierig und hat irgendwie schwierige Nächte. Ah ja, das ist, ein weil...
4.
Und das ist halt cool, weil es natürlich immer verknüpft. Ich habe für mich als Elternteil ist gerade anstrengender, aber mein Kind erlernt neue Fähigkeiten, dann kann ich es besser wegstecken. Psychologisch ist das ja super. Mm. Also wundert nicht, dass es so gut funktioniert. Ja, aber voll spannend. Ich habe den Post auch gesehen. Können wir auch vielleicht verlinken, oder?
Das ist ganz sehr gerne, cool, ja. Wer weiß, vielleicht sind auch unter unseren HörerInnen mittlerweile ein paar Eltern sind mitgewachsen mit uns. Oder erzählt euch mal von euch.
Seid ihr auch, oh je, ich wachse, aufgesessen.
Genau, oder seid ihr coole, hippe Gen-Z-Leute, die uns alten Millennial-Omas zuhören? Dann freuen wir uns auch umso mehr. Ab und zu kriegen wir auch wieder Anfragen, so hey, so Richtung berufliche Orientierung, könnt ihr mir da mal helfen? Da freue ich mich auch immer, das mache ich auch sehr gerne. Aber jetzt du, was hast du diese Woche gelernt?
Ja, du, ich lerne ja gerade so viel und es geht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, deswegen wollte ich eine schöne Anekdote einbringen heute mal wieder. Und zwar habe ich eine 5. Klasse, die ich betreue und ich habe mit denen an einem Kennenlerntag, mache ich immer so verschiedene Sachen und habe auch so ein Kennenlern-Bingo, das ich immer mache. Bingo kennen wir alle, das sind halt Felder und dann müssen die andere Kinder suchen, um sich so kennenzulernen. Und dann stehen da so Sachen drauf, jemand, der als Lieblingsfach Mathe hat, jemand, der in den Ferien Eis gegessen hat, solche Sachen halt, ne? Und auf einem Feld, und ich versuche das immer so ein bisschen, dass es auch so ein Gespräch anregen kann und so. Und auf einem Feld habe ich halt stehen, jemand mit einem besonderen Talent. Und als ich das gemacht habe, da dachte ich eben an so Sachen wie, keine Ahnung, Zungenfalten und halt irgendwie diese Sachen oder kann jonglieren, was weiß ich. Und jetzt habe ich das gespielt und dann waren bei ein paar Kinder, das Ziel ist am Ende, das, wir machen eigentlich gar nicht Bingo, sondern das komplett voll zu kriegen. Ich weiß auch nicht, warum ich es Bingo nenne. Und dann haben sie sich eben melden können und gesagt, boah, bei manchen Sachen habe ich nichts gefunden. Und dann hat eben ein Kind sich gemeldet und gesagt, ja, jemand mit einem besonderen Talent. Und ich sage dann halt in die Klasse so, ah, wer hat denn ein besonderes Talent? Kann sich ja mal melden. Und dann melden sich halt ein paar Kinder und dann nehme ich eine Person dran und dann sagt die so, hä, jeder von uns, jeder hat doch ein besonderes Talent. Hm. Und das fand ich super, super süß und fand das einfach so toll. Und ich höre schon die Leute, die dann sagen, oh, die Kinder, die wachsen heute auf mit dem Gedanken, dass sie was Besonderes sind und das geht ja mal gar nicht. Da denkt jeder ist was Besonderes, dies, das. Und dass es ein Problem sei, und das lese ich gerade auch ganz viel von verschiedenen AutorInnen, verschiedener Blätter, dass ja Kinder sind verweichlicht, dies, das. Aber ich fand es so toll, weil es eben nicht ist, nur ich bin was Besonderes und nur ich bin toll und alle müssen sich nach mir richten, sondern ich liebe den Gedanken zu sagen, jeder ist doch was Besonderes und jeder hat auch ein besonderes Talent.
Und lasst uns rausfinden, was das ist.
Genau, und das finde ich ist eine voll schöne, ein voll schönes Menschenbild und eine voll schöne Weltsicht. Das hat mich gefreut, dass das so interpretiert wurde, die Frage.
Sehr schön. Was für ein schöner Abschluss.
Ja, schöner Abschluss. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ganz genau. Wir wissen wie immer nicht genau, wann das sein wird. Und wir sind sehr froh, wenn ihr immer noch dabei seid, weil wir das aus Zeitgründen gerade einfach nicht mehr ganz so in der Regelmäßigkeit hinkriegen wie in den Jahren zuvor. Aber schön, wenn ihr dabei seid. Schreibt uns gerne auch, wenn ihr irgendein Wunschthema habt oder irgendwas. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.